Keine Zeit für Rebellion. 1888 an der Grenze Kanans. Das hat auch eine interessante Typologie. Wieder unser Leittext, passt euch nicht dem Wesen, diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln, durch die Erneuerung eures Sinnes. Warum? Dass wir den Willen Gottes unterscheiden können. Zeugnisse, Testimonies 1. Meine Aufmerksamkeit wurde auf das alte Israel gelenkt. Aus dem großen Heer, das Ägypten verließ, betraten nur zwei der Erwachsenen das Land Kanaan. Wegen der Sünden des Volkes war ihr Weg durch die Wüste gesäumt von Gräbern. Das moderne Israel ist in größerer Gefahr, Gott zu vergessen und dem Götzendienst zu verfallen, als Gottes Volk im Altertum. Das haben wir ja schon gesehen, aber wir sind schlimmer dran, haben eine größere Gefahr als das Volk Gottes im Altertum. Die Geschichte des alten Israels wiederholt sich in unserer Gemeinde. Die Prüfungen der Kinder Israel und ihre innere Einstellung kurz vor dem ersten Kommen Christi veranschaulichen die Situation und Erfahrungen des Volkes Gottes kurz vor der Wiederkunft. Diese Parallele wurde mir wiederholt deutlich gemacht, Review and Herald. Ich bin ja so dankbar für den Geist der Weissagung, sonst wäre ich ja hier echt auf glatt und dünn Eis. Meint ihr nicht? Und diese Zitate unterstützen alles, was wir erleben. Satan hat seine Schlingen für uns genauso konkret ausgelegt wie für die Kinder Israel, kurz vor ihrem Einzug ins Land Kanaan. Wir wiederholen ihre Geschichte. Signs of the Times, Seite 160. Die Geschichte Israels sollte uns eine ernste Warnung sein. Wenn der Herr Licht für sein Volk hat, dürfen wir keinesfalls erwarten, dass Satan ruhig daneben steht und keine Anstrengungen unternimmt, es dem Volk vorzuenthalten. Wir sollten uns davor hüten, das von Gott gesandte Licht zurückzuweisen. Dann sagt sie, vielleicht gibt es Personen, die das Licht nicht erkennen können und annehmen wollen, aber sie sollten keinem anderen im Wege stehen. Ich nehme heute Himmel und Erde gegen euch zu zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Flucht vorgelegt. So sagt es im 5. Mose. Und dann kommt der Weg des Lebens und der Weg des Todes. Dieses Lied beschrieb nicht primär geschichtliche Ereignisse, sondern hatte prophetische Bedeutung. Das ist ja das Schöne an der Bibel. Wenn wir die Bibel lesen und es ist nur Geschichte, dann geht es mich ja nichts an. Aber das hat prophetische Bedeutung. Während es an der wunderbaren Handlung Gottes mit seinem Volk in der Vergangenheit erinnerte, schattete es gleichzeitig die großen Ereignisse der Zukunft vor. Den letztendlichen Sieg der Treuen, wenn Christus in Macht und Herrlichkeit wiederkommt, das geht uns an. Patriarchen und Propheten. Der Apostel Paulus sagt deutlich, dass die Erfahrung der Israeliten auf ihrer Wanderung zum Nutzen der heute Lebenden aufgezeichnet wurden. Testimonies 3. Wir sehen im Vergleich zu den Hebräern die Gefahren für uns als nicht geringer, sondern größer an. Das sind wichtige Dinge. 1844 ist vorbei. Die Zeit verläuft, eine Generation später, und sie stehen vor 1888. Vom Berg Horeb bis Kadesh Barnea über den Berg See sind sie als 11 Tagesmärsche. Auf der anderen Seite des Jordans im Land Moab fing Mose an, dieses Gesetz auszulegen und er sprach, der Herr, unser Gott, redete zu uns am Berg Horeb und sprach, ihr seid lange genug an diesem Berg gewesen, ihr seid lange genug an diesem Berg gewesen. Nur Gesetz. Wendet euch nun und zieht weiter, dass ihr zu dem Bergland der Amoriter kommt und zu allen ihren Nachbarn in Afra, im Bergland und in der Schefela, zum Negev, zum Ufer des Meeres, in das Land der Kananiter und zum Libanon bis an den großen Strom, den Fluss Euphrat, bis nach Babylon. Sehe, ich habe euch das Land gegeben, das vor euch liegt. Geht hinein und nehmt das Land in Besitz, von dem der Herr eurer Väter Abraham, Isaac und Jakob geschworen hat, dass er es ihnen in ihrem Samen nach ihnen geben will. 5. Mose 1, 5 bis 8. Und dann lesen wir in Patriarchen und Propheten, im Laufe des Marsches wurde der Weg immer beschwerlicher. Es wird nicht einfacher. Je näher wir nach Kanaan kommen, es wird immer schwieriger. Es ging durch steinige Hohlwege und unfruchtbare Wüste. Um sie herum lag die große Wildnis im Land der Steppen und Schluchten, in dürren und düsterem Land, im Land, das keiner durchwandert und niemand bewohnt. Dann zitiert sie den Jeremia. Die felsigen Bergschluchten waren allenthalben, gedrängt voll von Männern, Frauen und Kindern. Ja, das war ein komplizierter Weg und sie waren müde und sie wollten nicht. Nach 3 Tagen Marsch waren offene Beschwerden zu hören. Kaum sind sie weg vom Berg Sinai, dann murren sie schon wieder. Es hört sich genau wie unsere Gemeinde an. Sie kamen von Angehörigen des fremden Volks, die sich großteils nicht wirklich mit Israel vereinigt hatten und ständig einen Grund zu kritisieren suchten. Den Nörgeln gefielen die Marschrichtung nicht. Sie wollten nicht diesen Weg gehen. Fortwährend hatten sie etwas auszusetzen an der Art, wie Mose sie führte, aber immer was zum Meckern. Wieder begannen sie zu zetern und es ging wieder um Fleisch. Und sie jammerten auch über Fleisch. Und dann kamen Miriam und Aaron und murrten gegen Mose und kritisierten seine Ehe. Daraufhin wurde Miriam aussätzig. Murren wir heute nicht noch mehr gegen unseren Moses? Immer mehr und mehr. Als Zipporah ihrem Mann in der Wüste wieder begegnete, sah sie ihm an, dass die Belastungen und seinen Kräften zehrten und sie äußerte Jethro gegenüber ihre Befürchtungen. Diese regte dann die Maßnahmen zu Moses Unterstützung an. Und hier lag der Hauptgrund für Miriams Abneigung gegen Zipporah. Sie litt unter der vermeintlichen Missachtung, die man ihrem Bruder entgegenbrachte. Wir wollen immer in der Mitte stehen. Wir sind doch wichtige Persönlichkeiten. Man kann doch nicht an uns vorbeigehen. Wir sind doch wichtig. Grund dafür war noch ihre Einschätzung Zipporah, deren Einfluss Mose angeblich bewog, sie beide nicht wie bisher in den Kreis der Ratgeber mit einzuschließen. Und dann gehörte sie noch zu dieser komischen Gruppe. Und Miriam wurde von einer Plage befallen. Sie wurde aussätzig wie Schnee. Aaron blieb verschont, aber Miriams Bestrafung war auch für ihn eine harte Zurechtweisung. Nun, da ihr Stolz bis in den Staub gedemütigt worden war, bekannte Aaron die Sünde der beiden und flehte Gott an. Miriam wurde jedoch für 7 Tage vom Lager ausgeschlossen. Erst als sie aus dem Lager verbannt war, kehrte das Zeichen des Wohlwollens Gottes wieder auf die Stifthütte zurück. Also unser Stand in der Gemeinde hat nicht viel zu sagen bei Gott, wenn wir den klaren Weg gehen, wenn wir tun, was richtig ist, Dann gut, aber wenn wir uns gegen Gott stellen, dann müssen wir Dinge erwarten. Und verharrte die ganze Gemeinde in Haseroth und wartete auf Miriams Rückkehr. Da saßen sie. Dieses Kadesh Barnea ist für mich faszinierend, faszinierend. Da zogen wir weg von Horeb und wanderten durch jene große und schreckliche Wüste, die ihr gesehen habt auf dem Weg zum Bergland der Amoriter, wie es uns der Herr, unser Gott, geboten hatte. Und wir kamen bis Kadesh Barnea. Die gute Nachricht ist, dass diese Geschichte schon vorbei ist. Die Adventgemeinde ist schon längst dran vorbei. Wir sind schon viel weiter. So kann man auch berechnen, wo stehen wir eigentlich im Strom der Zeit? Da sprach ich zu euch, ihr seid zum Bergland der Amoriter gekommen, das uns der Herr, unser Gott, gegeben hat. Siehe, der Herr, dein Gott, hat dir das Land gegeben. Nimm es in Besitz. So wie es der Herr dir, deine Väter, dir verheißen hat. Fürchte dich nicht und sei nicht verzagt. Nimm es. Da kamt ihr alle her zu mir und sprach, lasst uns Männer vor uns her senden und wir wollen erstmal das Land erkundigen und wir wollen mal sehen, wie sieht's denn da aus. Na, ja. Und wir wollen gucken, wie sieht's da bei den Städten aus. Und naja, dann schicken sie die Spione raus, 12 Kundschafter. Wir sind in das Land gekommen, steht Patriarchen und Propheten. Und dass ihr uns sandet, hörten sie, es fließt wirklich Milch und Honig darin und dies sind seine Früchte. Da brachten sie diese Trauben. Ich habe einmal so einen Trauben, wie sagt man da, Bunch? Nennt man eine Traube? Okay. Eine Rebe, was auch immer. Naja, ich habe einmal eine gesehen, der war so groß. So groß, den konnte man wirklich, der war wie ein Sack Zement, den musste man so halten. Ich hätte auch mit 2 Personen ihn nach Hause getragen. Aber ein Hund hat sie aufgefressen. Schrecklich. Ein Hund, wirklich, hat sich da hingelegt und hat gefressen, 3 Tage lang oder sowas ähnliches. Und schilderten alle Kundschafter mit Ausnahme von 2 ausführlich die Schwierigkeiten und Gefahren, die den Israeliten bevorstanden, wenn sie Kanaan erobern wollten. Sie zählten die mächtigen Völker auf. Die Städte seien sehr groß und mit hohen Mauern versehen. Die Bewohner seien sehr stark und es wäre unmöglich, sie zu bezwingen. Und ferner erzählten sie von den Riesen Enaks Söhnen, die sie gesehen hatten. Sofort veränderte sich das Bild und die Stelle von Hoffnung und Mut trat kleinmütige Verzweiflung. Sie hatten Angst vor den Riesen, Angst vor den Städten und so haben wir auch Angst. Unsere Spione gehen und sagen, puh, das können wir ja nie erobern. Diese Riesen, was sollen wir mit den Riesen anfangen? Die sind so groß. Und diese Riesen waren ja noch klein damals im Vergleich zu was sie jetzt sind. Und die Städte waren ja nicht so stark gebaut, wie sie jetzt sind. 1844, die Ideologien fingen ja gerade alle an, 1844. Alle diese modernen Spiritismus-Ideologien und Evolutionismus und all die Ismusse, die es so gibt. Fingen ja erst 1844 an, 1888, naja, es waren schon, sie waren schon da. Wie groß sind die denn jetzt? Wenn wir jetzt wieder in Kanaan eingehen, dann müssen wir diese Riesen erschlagen. Ich denke mal an Kaleb, er sagt, er ist über 80 Jahre alt, der sagt, gib mir das Schwert, ich nehme diese Großen da auf den Berg. Wir brauchen Kalebs heute, wir brauchen Kalebs. Ich sitze da in einer Gemeinde, das war in Südafrika. Stellt euch vor, in Südafrika. Und ich bin da in einer Gemeinde und ich bin eingeladen, Vorträge zu geben. Hoch. Naja, ich brauche nur das Wort hoch. Und ein Prediger geht da auf die Kanzel. Und ich sitze in der Gemeinde Und ich weiß nicht, wo der herkam. Zufälligerweise kannte er mich nicht. Alle brauchen mich ja auch nicht kennen. Aber die meisten kennen mich ja in Südafrika. Aber er kannte mich nicht. Und da fing er an zu predigen. Und dann erzählte er, wir als Adventgemeinde, wir können nicht gegen die anderen an, denn die haben so viel Information und haben so viel Macht und so viel Kraft. Wir können nur die Liebe ausleben und hoffen, um jemanden zu erreichen. Aber die Tatsache, wir haben keine Chance. Und dann fing er an, über Evolutionslehre zu reden. Und die Evolutionslehre ist so vollständig ausgebaut. Das ist ein Riese. Wir haben keine Chance gegen die Evolutionslehre. Unsere lächerlichen kleinen Argumente. Und so hat er gepredigt. Ach, ich dachte, ich sage lieber nicht, was ich dachte. Und ich habe mir das angehört und habe gedacht, meine Güte. Und ich fing an, meine Bibel zu lesen. Immer wenn ich in so einem Zustand bin, dann lese ich mal meine Bibel oder was. Und meine Frau pumpt dann immer in meine Rippen rum, weiß nicht warum. Ich soll nicht da unten lesen, ich soll aufpassen. Und dann bin ich immer gezerrt zwischen Rippenschmerz und diesem Schmerz da vorne. Ach, ist ein Leiden. Und dann sagt der Mann, wir können nicht gegen die Evolutionslehre an, denn sie hat all die Antworten. Wir haben keine Wahl, wir können nur die Liebe zeigen. Und ich habe den Kopf geschüttelt und habe anscheinend, ich denke, so gemacht, meine Güte. Und der hat mich gesehen. Und er sagt, du da, du schüttelst den Kopf. Du weißt nicht, wovon du redest, du weißt nicht, was du denkst. Wir haben keine Chance gegen die Evolutionslehre. Und die anderen fangen an zu lachen. Wir haben alle Angst vor diesen Riesen. Wer sind denn diese Riesen? Sollen wir eingeschüchtert werden durch einen unbeschnittenen Philister? Die Evolutionslehre? Pack, zack, Kopf ab, fertig. Oder ist das zu hart gegen die Evolutionisten in unserer Gemeinde? Die Städte seien sehr groß und mit hohen Mauern. Wir können doch nicht gegen diese großen Instituten. Was wollt ihr? Und die haben sich doch sowieso alle geändert. Sind doch alle so lieb, sind doch alle auf gleicher Ebene. Sofort veränderte sich das Bild an der Stelle von Hoffnung und Mut, trat kleinmütige Verzweiflung. Ein schlimmer Bericht, aber das Volk, das im Land wohnt, ist stark und die Städte sind sehr fest und groß und wir sahen auch Söhne Enaks dort. Wir können doch nicht gegen die großen Konfessionen an. Wir müssen doch lieber in Gemeinschaft mit ihnen sitzen und vielleicht diskutieren und vielleicht sehen sie, dass wir doch liebe Menschen sind. Die Amalekiter wohnen im Land des Negev und dann werden sie alle aufgezählt. Kaleb aber beschwichtigte das Volk gegenüber Mose und sprach, lasst uns doch hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Aber die Männer, mit denen ihm hinaufgezogen waren, sprachen, wir können nicht hinaufziehen gegen das Volk, denn es ist stärker als wir. Ich bin da in einem großen Institut, eines unserer Institute. Naja, wie nah soll ich drankommen? Auf dem Festland Nordamerikas irgendwo. Und es gibt zwei Institute da. Und ich komme zu der einen rein und ich werde so kalt begrüßt. Und der eine Professor sagt, du machst uns die Beziehungen zu der Wissenschaft kaputt. Du machst uns lächerlich. Du musst aufhören mit deinem Quatsch. Ich gehe durch die Tür, wirklich, so weit wie da. Da ist eine Tür, mach die Tür auf. Gehe in den nächsten Raum. Da ist das andere Institut, gleiche Universität. Und die sagen, hallo, schön dich zu sehen. Wir haben so einen Kampf da draußen. Komm, wir beten zusammen. Tag und Nacht, gleicher Institut. Ansehen. Wir wollen unser Ansehen als Wissenschaftler nicht verlieren. durch den wir lächerlich dastehen. Wir haben so eine Angst vor diesen Riesen, sie sind stärker als wir. Der eine Professor gibt eine Rede und macht die Zeiten ein paar hunderttausend Jahre. Und der andere ein paar Millionen Jahre. Ich gehe nachher zu ihm hin, kenne ihn gut. Ich sage, was machst du denn eigentlich? Du sagst ein paar hunderttausend Jahre. Du wirst nicht kurz sein, du wirst auch nicht so lang sein, du sitzt irgendwie zwischen den beiden Stühlen. Du lehrst also nicht, was Gott sagt, und du lehrst auch nicht, was die Welt sagt. Also die Welt verachtet dich und Gott sagt, du bist auch nicht auf der Linie mit Gott, du fällst zwischen den beiden Stühlen, setz dich doch wenigstens auf einen der beiden Stühlen. Entweder 100.000 Millionen Jahre oder ein paar tausend Jahre, aber doch nicht hier zwischendrin irgendwo. Wieso wollen wir immer Kompromisse machen? Und sie brachten das Land, das sie erkundet hatten, in Verruf bei den Kindern Israels und sprachen, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein Land, da die Einwohner frisst und alles Volk, das wir daran sehen, sind Leute von hohem Wuchs, Riesen. Da hob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie, und das Volk weinte in dieser Nacht. Ach, dass wir doch im Land Ägypten gestorben werden oder noch in dieser Wüste sterben würden. Sie wollen in der Wüste sterben. Ist besser, als um nach Kanaan zu gehen. Wir wollen uns selbst einen Anführer geben, um wieder nach Ägypten zurückkehren. Das Volk will zurück nach Ägypten. Glaubt ihr, unser Volk will auch wieder zurück nach Ägypten? Da fielen Mose und Aaron auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Kinder Israel, und Joshua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, die auch im Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider, und sie sprachen zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israel, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein sehr, sehr gutes Land. Wenn der Herr gefallen hat an uns, so wird er uns in dieses Land bringen und uns geben, ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Seid nur nicht widerspenstig gegen den Herrn. Puh. Frechheit. Kaleb, was machst du da? Und fürchtet euch nicht vor dem Volk dieses Landes. Da sagte die ganze Gemeinde, dass man sie steinigen sollte. Glaubt ihr, wir wollen auch diejenigen steinigen, die sagen, wir können das Land nehmen? Heute? Ich denke ja. Die Männer aber, die Mose gesandt hatte, das Land zu erkundigen, und die wiedergekommen waren und die ganze Gemeinde dazu brachten, gegen ihn zu murren, indem sie das Land in Verruf brachten. Diese Männer, die das Land in Verruf gebracht hatten, starben an einer Plage vor dem Herrn. Also es hilft nichts zu murren. Lerne aus der Geschichte. Kompromisse und Angst vor großen Glaubensgemeinschaften, Ideologien, macht nichts, ob sie an jeder Universität der Welt gelehrt werden. Joshua jedoch, der Sohn Nuns, und Kaleb, sie blieben am Leben. Wie viele waren es? Zwei. Der Herr gewährte ihnen also ihren Wunsch, in der Wüste sterben zu wollen. Okay, ihr wollt sterben in der Wüste, ihr dürft sterben in der Wüste. Und als er sagte, gut, ihr dürft in der Wüste sterben und ihr dürft zur Wüste gehen, was haben sie dann gesagt? Nein, wir wollen nicht, wir wollen nach Kanaan. Sie verachteten das liebliche Land, sie glaubten seinem Wort nicht, sie murrten in ihren Zelten, gehorchten nicht der Stimme des Herrn. 40 Tage kundschaften sie das Land aus, 40 Jahre sollten sie in der Wüste wandern, bis diese Generation da gestorben war. Weil wir wissen, sie haben sich dann gerüstet und haben gesagt, gut, wir machen es trotzdem. Da haben sie tüchtig Prügel bekommen. Jetzt überlegt mal. Sie murren, sie gehen nicht ein. Sie wollen sogar diejenigen steinigen, die für Gottes Wort stehen und ihm glauben wollen. Aber Gott hat zu Kaleb und zu Joshua und zu Mose nicht gesagt, okay, ihr seid gut, die anderen seid schlecht, kommt ihr Lieben, ihr geht rein, komm. Und ihr anderen, ihr krepiert. Kaleb, Joshua, Mose, alle, die glaubten, was Gott gesagt hat, mussten alle wieder zurück in die Wüste. Alle. Gott hat sie nicht getrennt. Gott hat nicht seine Gemeinde zerrissen und verzerrt und versplittert. Sie blieb Gottes Gemeinde. Und die Guten und die Murrigen mussten zusammenleben und 40 Jahre lang es miteinander aushalten. Ist da eine Lehre drin? Ich denke, eine Lehre. Naja, entsprechend der Zahl der Tage, in denen ihr das Land erkundet, so dass je ein Tag ein Jahr gilt, sollt ihr 40 Jahre lang eure Ungerechtigkeit tragen, damit ihr erfahrt, was es bedeutet, wenn ich mich von euch abwende. Nicht verlassen, abgewendet. Die Verheißung wird rückgängig gemacht. Das Ziel wird verändert. Eine Distanzierung findet statt. Es war Gottes Absicht gewesen, sein Volk direkt in das geheißene Land zu führen und ihre Feinde durch Hornissen zu vertreiben. Sie brauchten nicht erst streiten. Ihr sagt ja im 2. Mose, ich will die Hornisse vor dir her senden, damit sie die Heviter und die Kanita und die Hittiter vor dir her vertreiben. Und was haben sie gesagt? Sie sind so groß, jetzt muss ich noch gegen diese Riesen kämpfen. Brauchten gar nicht kämpfen. Brauchten nur Glauben. Als sie wieder die Gelegenheit bekamen, brauchten sie nur eine Posaune blasen. Aber wir denken immer, wir müssen alles selber machen. Da antwortete er und sprach zu mir, wir haben gegen den Herrn gesündigt. Wir wollen hinaufziehen und kämpfen. Und ihr alle habt euer Kriegswaffen umgürtet und seid leichtfertig in das Bergland hinaufgezogen. Und dann kriegen wir einen auf den Dötz. Ich bin nicht in eurer Mitte, sagte er. Zurück in die Wüste. Infolge Übertretungen waren sie völlig verblendet, denn niemals hatte ihnen der Herr geboten, hinaufzuziehen und zu kämpfen, sagt Patriarchen und Propheten. Es war nicht seine Absicht, dass sie das Land durch Krieg erlangen sollten, sondern durch strikten Gehorsam gegenüber seinen Geboten. Und das müssen wir als Volk lernen. Wir können uns den Weg nach Kanaan nicht erkämpfen. Es ist nicht möglich. Die Verheißung lautet, welchen schwor er aber, dass sie nicht in seine Reihe eingehen sollten, wenn nicht denen, die sich weigerten zu glauben. Und wir sehen, dass sie nicht eingehen konnten wegen des Unglaubens. Also wir können uns nicht den Weg zum Himmel erkämpfen. Unser Gehorsam, unser das und jenes wird auch nicht funktionieren. Nur durch die Kraft Christi. Er kann die Hornisse gebieten, nicht ich. Einige glaubten und hätten hineinkommen können, aber alle wurden sie in die Wüste zurückgeschickt. Alle. Auch die Treuen, Mose, Kaleb, Joshua, alle mussten zurück. Gott versplittert nicht seine Gemeinde. Der Apostel Paulus sagt, wir sehen im Vergleich zu den Hebräern die Gefahren für uns nicht als geringer, sondern größer. Weil der Apostel Paulus sagt, dass die Erfahrung für uns ist. Sehr schnell tritt das moderne Israel in ihre Fußstapfen. Und genauso sicher ruht Gottes Missefallen auch auf ihnen. Testimonies Volume 5. Wir wiederholen die Geschichte jenes Volkes. Also wir stehen auch unter diesem göttlichen Vorwurf. Die Adventbewegung hätte 1888 hineinkommen können, aber der Hang war stark, im Lager am Sinai zu bleiben. Das Gesetz war ein zentraler Punkt unserer Theologie. Wir haben ja gesehen, es war in der Mitte. Die Heiligtumslehre, das einzige Mittel, um nach Kanaan zu gelangen, wurde nicht praktisch umgesetzt. Und so auch Israel. Sie hatten Sinai erlebt, sie hatten die Heiligtumslehre bekommen, aber sie waren gesetzlich. Durch eigene Kraft werden wir es erobern. Das Gesetz hat seinen wichtigen Platz, lesen wir in Manuscript Releases. Aber es ist kraftlos, solange die Gerechtigkeit Christi nicht an seine Seite gestellt wird. Um den königlichen Maßstab für Gerechtigkeit die Herrlichkeit zu verleihen. So ist also das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Also da ist nichts verkehrt mit dem Gesetz. Aber das Gesetz ist nicht mein Leben, die Gerechtigkeit Christi ist mein Leben. Wir lesen weiter, sie schreibt, die Frage, die wir jetzt besprechen möchten, ist, wie ihr in eurem geistlichen Leben Fortschritte machen könnt. Man hört viele Ausreden, warum man diesen oder jenen Anforderungen nicht gerecht werden könnte. Wollt ihr damit sagen, dass das Opfer auf Golgatha für die gefallene Menschheit unvollkommen gewesen ist? Können wir das Gesetz halten? Natürlich. Sonst wäre ja alles umsonst. 1888, die Gerechtigkeit Christi, wird den Adventisten vorbehalten. Wie viele haben diese Lehre gebracht? Wie viele? Zwei. Alonzo T. Jones und Elliot J. Wagner. Jones und Wagner. Zwei. Wie viele waren da im Typus, die gute Botschaft gebracht hat? Wir können? Zwei. Interessante Typologie. Ja, sagen einige, die sind ja abtrünnig geworden. Na und? Waren sie abtrünnig, als sie diese Botschaft brachten? Nein. In seiner großen Barmherzigkeit sandte der Herr seinem Volk durch die Prediger Wagner und Jones eine sehr kostbare Botschaft. Diese Botschaft war dazu bestimmt, den erhöhten Heiland und in noch deutlicher Weise vor der Welt sichtbar zu machen. Das Opfer für die Sünden der ganzen Welt. Sie zeigte die Rechtfertigung durch den Glauben an den Garantiegeber, den Bürgern. Sie lud die Menschen ein, die Gerechtigkeit Christi anzunehmen, die im Gehorsam zu allen Geboten Gottes offenbar wird. Also es ist nur eine Umstellung. Das eigene Ich muss verschwinden. Nicht ich bin heilig. Ich zahle meinen Zehnten. Ich esse nur Pflanzen. Ich halte den Sabbat. Ich bin jetzt heilig. Das kann mich nicht retten. Das kann mich nicht retten. Ich bin erlöst durch das Blut Jesu Christi. Und das ist die einzige Gerechtigkeit, die ich habe. Und mein Gehorsam, wenn er nicht ein Geschenk Gottes ist für mich, denn ich kann in eigener Kraft ja gar nichts tun, wenn das nicht ein Geschenk von ihm ist, dann ist es ein Werk Gehorsam. Also ich bin total abhängig von der Gerechtigkeit Christi. Aber wir sind Sinai-Menschen. Wir sind nicht wie die anderen. Schau, wir halten den richtigen Tag, wir tun alles richtig. Alle Macht ist ihm übergeben, damit er an die Menschen reiche Gaben austeilen kann. Und die Gabe des Gehorsams ist ein Geschenk. Und ich kann mich nicht rühmen wegen diesem Geschenk. Die Gebote Gottes sind verkündigt worden. Der Glaube Jesu allerdings ist von Siebenten-Tags-Adventisten nicht als ebenso wichtig gepredigt worden. Mit dem Verständnis, dass Gesetz und Evangelium Hand in Hand gehen. Wichtige Dinge. Der Glaube Jesu, man spricht über das Thema hat es aber nicht verstanden, was macht diesen Glauben Jesu aus? Der Glaube Jesu. Nicht der Glaube in Jesu, der Glaube Jesu. Wir müssen also genauso glauben, wie Jesus geglaubt hat. Wir müssen genauso bereit sein zu sterben für Gerechtigkeit, wie er bereit war zu sterben für Gerechtigkeit. Er war nicht hochnäsig wie die Pharisäer, sondern hat sogar die angefasst, die unrein waren mit ihren Krankheiten. Er hat sie nicht umgehen. Wir müssen den gleichen Verstand haben. Jesus wurde zum Träger unserer Sünden, damit er unsere Sünden vergeben, erlösen werden konnte. Heute wollen wir als Adventisten die Gerechtigkeit durch Christus eine Lehre machen, die verbunden wird mit der Natur Christi. Jetzt haben wir das wieder in eine Theologie umgeändert. Und wenn wir nicht das richtige Verständnis haben der Natur Christi, dann sind wir fehl am Platz und können nicht in Kanaan eingehen. Von wegen? Seit wann ist ein richtiges Verständnis über irgendeine Theologie ein Pass in den Himmel? Seit wann? Und so haben wir zwei Gruppen unter den Adventisten, die sich bekämpfen über die Natur Christi. Und wenn wir die Natur Christi, den total Gefallenen oder den Zustand vor dem Sündenfall oder den nach dem Sündenfall, wenn wir das richtig erstmal begreifen, dann können wir in den Himmel gehen. Also wiederum eine Theologie. Wie steht es denn mit dem Herz? Kann irgendeiner wirklich sagen, dass wir das Wesen Gottes in aller Fülle verstehen werden, hier auf Erden, ja oder nein? Ich denke wirklich nicht. Und wir haben dies zur Streitsprache gemacht und zur Streitsache in unserer Gemeinschaft. Und dieser Evangelist auf dem Fernsehen sagt A und der Evangelist auf dem Fernsehen sagt B. Und die Briefe kommen von oben, der darf nicht A sagen und der darf nicht B sagen und so weiter. Und es ist eine theologische Diskussion. Nein, die Gerechtigkeit Christi ist eine Herzensgesinnung. Eine Nicht-Überheblichkeit, sondern eine Demut und eine Akzeptanz Christi-Gerechtigkeit. Er ist derjenige, der mich rechtfertigt. Und nicht, was ich tue oder was ich leiste oder wie viele Vorträge ich gebe oder wie viele Missionsreisen ich unternehme. Das hat alles nichts mit meinem Heil zu tun. Es tut mir sehr leid, dass es nichts damit zu tun hat. Denn wenn es so wäre, dann hätte ich sehr hohe Punkte. Und die nützen mir alle überhaupt gar nichts. Denn wenn ich nicht das Herz überwinde in seiner Gerechtigkeit, bin ich genauso verloren, als hätte ich nie was gemacht. Ich kann nicht gerettet werden durch meine Werke. Und das müssen wir verstehen. Aber wir wollen nicht, wir wollen es immer in eine Theologie umändern. Mir wurde die Frage gestellt, was ich von dem Licht halte, das diese Männer Johnson Wagner verkündigen. Nun, es ist dasselbe Thema, das ich euch in den vergangenen 45 Jahren gepredigt habe. Der unvergleichliche, einzigartige Liebreiz Christi. Dies ist die Botschaft, die ich versucht habe, euch vor die Augen zu malen. Wie wird Ellen White nicht zerfetzt, um diese oder jene Theologie zu unterstützen? Ich sage nicht, dass wir nicht eine Theologie haben müssen. Ich habe sogar eine. Aber um die als Maßstab auf jedem anderen abzuzwingen, wenn man selbst das nie total verstehen kann, das wäre, wie sagt man da, Anmaßung. Das ist, was das wäre. Gott hat mir folgende Erkenntnis gegeben. Wir werden voneinander getrennt und zerstreut werden, viele von uns. Ihr werdet an dem Platz, wo ihr seid, allein stehen. Ihr werdet keinerlei Verbindung zu anderen führenden Denkern haben. bei denen Kraft tanken könntet. Gott wird seine Gemeinschaft so trennen. Ich habe einen sehr guten evangelistischen Freund, ein lieber Kerl, so ein ganz sanftmütiger, weichäugiger, kleiner, lieber Adventist. Und ich kann nie mit ihm reden, weil er ist immer weg, weit weg. Wir sind immer an gegengesetzten Teilen des Landes. Und da habe ich ihn auch mal gefragt, wieso? Der Herr sagt doch, geht 2 zu 2. Aber wir sind so getrennt hier in unserer Gemeinschaft. Und da ist einer und da ist einer. Und warum? Weil wir sollen nicht Menschen als Maßstab nehmen, sondern Christus. Wir müssen uns auf ihn alleine verlassen. Und wenn wir in einer Gemeinschaft sitzen und viele reden mit mir, wo es richtig schlimm ist, ich bin nicht da, um von Menschen unterstützt zu werden. Ich bin da, weil ich Christus anbete. Und wenn ich auch da sitze und still bin, ich kann dem helfen oder dem helfen, wenn sie wollen. Wenn sie nicht wollen, ist auch ihre Sache. Er selbst hat das Ruder in der Hand und wir handeln unter seiner Anweisung. Wir brauchen diese Anweisung und wir suchen sie beim Kapitän unserer Erlösung, Jesus Christus. Wir brauchen die Beziehung. Und nur seine Gerechtigkeit kann uns nach Kanaan bringen. Wir wollen die Wahrheit kennen, wie sie in Jesus ist. Wir wollen nicht die Versammlung verlassen und wenn ein Wort fällt, mit dem wir nicht einverstanden sind, das bei unseren Brüdern und Schwestern verbreiten, die unsere Brüder von, nein, geht auf eure Knie, damit wir erkennen können, was Wahrheit ist. Und was die Sabbatschullehrer betrifft, sie müssen sich im Klaren sein, dass sie das Denken von Menschen formen. Man sollte nicht leichtfertig damit umgehen, vor Schülern zu stehen und zu behaupten, Licht zu haben, wenn unter Umständen gefährliche Irrtümer darunter gemischt sind. Christus ist unser Lehrer. Die frohe Botschaft von seiner Gnade sollte die Gemeinde in klaren, verständlichen Worten dargelegt werden, damit die Welt nicht länger sagen kann, die Siebenten-Tags-Adventisten predigen nur Gesetz, Gesetz, Gesetz. Aber sie würden nicht Christus predigen oder an ihn glauben. Evangelisation 19. Vor einer Woche rief mich ein Mann an. Ein Ältester in einer der größten Kirchengemeinschaften, Nicht-Adventisten-Gemeinschaft in Südafrika. Er sagt zu mir, ich habe den Sabbat vor Jahren erkannt. Und ich habe sogar ein Traktat geschrieben über den Sabbat, wo ich den Sabbat verteidige, vor Jahren. Und unten dran habe ich geschrieben, damit keiner mich verkehrt versteht, ich bin kein Siebenten-Tags-Adventist, ich gehöre nicht zu dieser gesetzlichen Sekte. Punkt. Das hat er unten dran geschrieben, weil er dachte, wenn er so ein Traktat über den Sabbat aushändigt, dann werden alle denken, das ist ein Adventist. Und er wollte ganz sicher machen, dass er kein Adventist ist. Und da rief er mich an, er hat DVDs gesehen und er hat sie sich alle angesehen und er hat mich gefragt, wie verstehst du die Heilsgeschichte? Wie wird man erlöst? Und ich habe gesagt, durch die Gerechtigkeit Christi. Nicht durch Werke? Nein. Hebt das die Gebote auf? Nein. Gehorsam ist eine Konsequenz der Erlösung und sogar eine Folge der Erlösung und eine Bemächtigung durch die Erlösung. Ich sagte, aber so verstehe ich es auch. Aber alle haben mir gesagt, ihr seid gesetzlich. Und dann haben wir noch so eine halbe Stunde diskutiert am Telefon. Meine Telefonrechnung ist schrecklich. Und wissen Sie, was er dann gesagt hat? Wo ist die nächste Gemeinde? Adventist geworden. Unglaublich. Also, wir müssen nicht so dastehen, dass wir nicht das Verhältnis Gesetz und Gerechtigkeit Christi im richtigen Rahmen stellen. Die Macht und Wirksamkeit des Blutes Christi sollte den Menschen kraftvoll und mit neuer Frische nachgebracht werden. Wir haben nur eine einzige perfekte Fotografie von Gott und das ist Jesus Christus. So, das sollten Menschen wissen von Adventisten, aber sie wissen es nicht. Und weil wir dieses Bild haben, haben wir das Problem in den Gemeinden, dass sie genau das Gegenpol machen wollen, damit wir nicht gar so doof aussehen. Ich sage immer, diese Gemeinde ist wie ein Schiff. Und einer baut sich einen Weg zur Seite, um irgendeine extreme Position einzunehmen. Und das Schiff wankelt zur Seite. Die im Schiff denken sich, na, da müssen wir einen Gegenpol machen und bauen wieder zur anderen Seite und klettern da raus und dann ist das Schiff wieder in Balance. Und endgültig, keiner sitzt im Schiff. Wir haben nur zwei extremistische Gruppen und beide sind verkehrt. Kommt wieder ins Schiff, komm, kletter ins Schiff. Der Sünder muss es zu seinem Lebensinhalt machen, immer nur auf den erhöhten Heiland zu schauen und im Glauben seine Verdienste als ihm zugesichertes Vorrecht in Anspruch zu nehmen. Das ist, worum es geht. Ellen White stand denen zur Seite, die die Botschaft der Gerechtigkeit durch Glauben predigten, so wie Mose, Joshua und Kaleb zur Seite standen. Und was passierte dann? Das Volk wollte sie steinigen. Und unser Volk wollte sie auch steinigen. Ich bin von Ort zu Ort gereist und habe Veranstaltungen besucht, wo die Botschaft der Gerechtigkeit Christi gepredigt wurde. Ich hielt es für ein Vorrecht, meinen Brüdern zur Seite zu stehen und diese Botschaft für unsere Zeit mit meinem Zeugnis zu unterstützen. Ich konnte sehen, wie die Macht Gottes die Botschaft begleitete. Review and Herald. Einige haben mir geschrieben und mich gefragt, ob die Botschaft der Gerechtigkeit durch den Glauben die dritte Engelsbotschaft sei. Und ich habe geantwortet, es ist die dritte Engelbotschaft in seiner wahrhaften Bedeutung. Ja, was ist denn die dritte Engelbotschaft? Die dritte Engelbotschaft, nicht das Mahlzeichen des Tieres empfangen? Ja, das ist Sabbat. Das ist Gehorsam. Nicht nur der Sabbat. Der Sabbat ist ja nur das Symbol des ganzen Gesetzes. Es ist absoluter Gehorsam Gott gegenüber, aber durch seine Kraft, nicht meine Kraft. Denn sonst werde ich ja hochnäsig und hochmütig. Es ist die Botschaft, aber Christi muss der Mittelpunkt sein. Und wir wollten nicht. Der Herr, unser Gott, redet zu uns am Berg Horeb und sprach, ihr seid lange genug an diesem Berg gewesen. Akzeptiere endlich die Gerechtigkeit. Nein, sie wollen nicht. Wir wollen Schwert nehmen und selber. In Kadesh Barnea verhinderte ihr Unglaube den Einzug, genauso mit uns. Wenn ihr in der Zeit der Plagen bestehen wollt, müsst ihr Christus kennen und euch zur Gabe seiner Gerechtigkeit zu eigen machen, die er dem reumütigen Sünder zurechnet. Zwei Drittel derer, die in Minneapolis dabei waren, lehnten die Botschaft ab. Zwei Drittel. Während diejenigen, die behaupteten, eine lebendige Erfahrung mit den geistlichen Dingen zu haben, ihrem Gott von Gott aufgetragene Pflicht nachgekommen, hätte die ganze Welt gewarnt geworden werden. Sie hätten schon nach Hause gehen können. Hätte Gottes Volk seinen Plan in die Tat umgesetzt und die Welt die Gnadenbotschaft Gottes verkündigt, hätte Christi Wiederkunft schon stattgefunden. Also heute sagen einige falsche Propheten, sie sagt, einige, die hier sitzen werden, das Kommen Christi erleben. Das ist aber eine bedingte Prophezeiung auf Gehorsam und sie hätten eingehen können, sie sind aber nicht. Einige unserer Brüder nehmen Gottes Botschaft in Bezug auf dieses Thema nicht an. Es scheint, dass sie sorgfältig darauf bedacht sind, dass keiner unserer Prediger von seinen eingefahrenen Methode, wie die guten alten Lehre zu vermitteln sind, abrückt. Und heute haben wir entweder das eine oder das andere. Also genauso wie die Kritik der 10 ungläubigen Kundschafter ganz auf Mose, Kaleb und Josef ausgerichtet war, so war es im Antitypus bei den Delegierten in Minneapolis der Fall. Die gleiche Kritik. Wir sind wiederum der Antitypus. Keine Angst, das ist die wahre Gemeinde. Das ist die wahre Gemeinde. Ihre Kritik richtete sich gegen die Botschafter. Diejenigen, die Gott hier mit seiner Botschaft beauftragt hat, sind nur sterbliche Menschen. Was ist aber der Charakter dieser Botschaft? Das ist die Frage. Die Botschaft der Wahrheit nicht mit der erwünschten Grazie und Geschliffenheit vorgetragen haben, ist das ein Grund, warum man sie nicht akzeptiert? Da heißt es, sie reden mit zu großer Begeisterung, sie reden mit zu großem Ernst, sie reden mit der großen Bestimmtheit, also die Art und Weise. Oh, ich habe das so oft gehört. Ja, die Botschaft ist ja gut, aber die Art und Weise, wie er das bringt, das ist ja schrecklich. Der eine mag es, der andere mag es nicht. Der eine ist so, der andere ist so, für jeden etwas. Und die Botschaft, die vielen ermatteten und niedergedrückten Seelen Heilung, Leben und Trost hätte bringen können, ist großenteils gar kein Thema. Ist gar nicht wichtig, was gesagt wird, sondern nur, wie es gesagt wird. Es wird in den Gemeinden eine wundervolle Manifestation der Macht Gottes geben, aber sie wird jene unberührt lassen, die sich nicht vor Gott gedemütigt und ihre Herzenstür durch Sündenbekenntnis und Reue geöffnet haben. Denn diese Gerechtigkeit ist etwas, die ich nicht verschenken kann. Ich kann sie nicht weitergeben, ich kann darüber reden, aber dieses Öl, das muss ich selber haben. Dieses Öl brauche ich, weil der Herr nicht mit ihren Erwartungen und Idealen gemäß handelt, werden sie sein Werk bekämpfen. Warum sollten wir nicht erkennen, ob dies der Geist des Herrn ist, wo wir doch so viele Jahre im Werk gearbeitet haben? Und sie murrten in ihren Zelten, sie gehorchten der Stimme des Herrn nicht. Und in 1888 haben sie das Gleiche getan. Ich weiß nicht, ob ich jemals wieder gerufen werde, so unter der direkten Leitung des Heiligen Geistes zu stehen, wie es in Minneapolis der Fall war. Ich spürte die direkte Gegenwart Jesus. Jeder in dieser Versammlung Anwesende hatte die Gelegenheit, sich auf die Seite der Wahrheit zu stellen, indem er den Heiligen Geist empfing, der als ein überreicher Strom der Liebe und Gnade von Gott gesandt worden war. Aber in den Räumen, wo sich einige unserer Leute versammelt hatten, war stattdessen Spott, Kritik, Hohn, Gelächter zu hören. Genauso wie es damals war, wir können es nur besser. Was haben sie gesagt? Fanatismus. Fanatismus. Es gibt immer so ein Stichwort, wie man eine ganze Botschaft so in den Müll schmeißt. Fanatismus. Verschwörungstheorie. Weg damit. Angesichts der Szene, die sich bei dieser Konferenz abspielten, schämte sich der Gott des Himmels, die Teilnehmer seiner Brüder zu nennen. Schlimm. Es ist durchaus möglich, dass die Brüder Jones und Wagner aufgrund der Verführung des Feindes fallen könnten. Sie sind gefallen. Sie sind in den Pantheismus verfallen. Aber wie viele von uns verfallen in den Pantheismus? Habt ihr gewusst, dass die Evolutionslehre eigentlich Pantheismus ist, wenn man sie als theistische Evolution verkündigt? Ist Pantheismus, Gott ist Teil von allem. Er wirkt nicht eigentlich, er ist Teil von dieser Entwicklung und wir entwickeln uns zum Hören, wo die Bibel sagt, wir kommen vom Hören und wir gehen den gegengeteilten Weg. Wenn ein Botschafter Gottes in Sünde fiele, würde Satan frohlocken und diejenigen, welche die Botschaften Botschafter verworfen hatten, würden triumphieren. Das kann durchaus passieren. Es kann sein, dass ein Evangelist fällt oder dass eine hohe Persönlichkeit in der Kirche, die wirklich da stand für Wahrheit, morgen nicht mehr dasteht. Macht das die Botschaft ungetan? Als er unter dem Heiligen Geist oder sie unter dem Heiligen Geist diese Worte sprachen. Nein, 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 die Feinde werden triumphieren, aber das macht die Botschaft immer noch nicht ungetan. Obgleich wir uns dem Ende nähern, ist unter uns als Volk keine Zunahme an geistlicher Gesinnung festzustellen. Wir sind in genau der gleichen Situation. Wir tun nicht einmal den 20. Teil dessen, was Gott von uns erwartet. Man hat sich von der Schlichtheit des Werkes am Anfang abgewandt. Wir das Gleiche. Wir haben Emerging Church Theologie. Wir haben Liturgie eingeführt bis dort hinaus. Alles wird strukturiert, was auch immer, dargestellt. Als Volk haben wir das Gesetz so lange gepredigt, bis wir trocken wie die Hügel von Gilboa geworden sind. Sollen wir jetzt die Liebe Christi ohne Gesetz predigen, bis wir noch trockener sind? Die nie Regen oder Tau empfingen. Wir müssen Christus im Gesetz predigen. Es ist nicht umsonst, dass ich die beiden so übereinander gestellt habe. Christus im Gesetz predigen, dann wird unsere Predigt Saft und Nahrung enthalten. Unsere Augen müssen mit Augensalbe gesalbt werden. Wir müssen die Gerechtigkeit Christi erkennen. Die Brüder stimmten dem Licht nicht zu, das Gott gesandt hatte. Es ist ganz eindeutig, dass sie es abgelehnt haben. Das Interessante ist, heute wird behauptet, sie haben es nachher akzeptiert. Nein, sie haben es nur umgedreht. Sie haben es nicht akzeptiert. Sie sind von einem Extrem ins andere Extrem gerutscht. Und heute, wenn man fundamentalistisch ist, das heißt, glaubt, was die Bibel sagt und zeigt, dann hat man Augenklappen. Christus kann sich nicht für die Namen von Menschen einsetzen, die sich selbst zufrieden auf ihre Eigenständigkeit verlassen. Er kann nicht Fürsprache einlegen für ein Volk, das keine Bedürftigkeit spürt und seine Hilfe nicht braucht. Das glaubt, alles zu wissen und alles zu haben. Das ist schlimm. Also in 1888 hätten wir eingehen können, genau wie Israel. Und die Welt war bereit für die Wiederkunft. Menschen sagen immer, ja, aber was von den Prophezeiungen? Alle hätten in Erfüllung gehen können. Alle. Mahlzeichen des Tierkes, Sonntagsgesetz, Verfolgung, alles. Alles war am Platz. Um zu gewährleisten, dass das Volk in den Genuss des ersten Tages der Woche, allgemein bekannt als Tag des Herrn, in Form eines Ruhetages kommt, und um seine Beobachtung als Tag der Anbetung und des Gottesdienstes zur Unterstützung. Wo kommt denn das her? Gesetzvorlage zur Sonntagsruhe eingebracht durch Senator Blair, New Hampshire, 1888. Also Amerika war bereit, ein Sonntagsgesetz einzuführen. Das Mahlzeichen des Tieres. Zusatzartikel, Erziehung von Blair, Vorlage eines Änderungsvorschlags zur Verfassung der Vereinigten Staaten betreffend Religion und freie öffentliche Schulen. 1888. Die Allianz, hier, the Lord's Day Alliance, die Organisation, die mächtigste Organisation in den Vereinigten Staaten, die sich einsetzt für Sonntagsheiligung. Hier schreiben sie auf ihrem eigenen Webseite unsere Geschichte. Die Allianz für den Tag des Herrn in den Vereinigten Staaten wurde gegründet, wann? 1888. Ist das alles Zufall? In jenem Jahr kamen Vertreter aus 6 größeren protestantischen Kirchen in Washington zur Gründung der amerikanischen Sabbatvereinigung zusammen. Der Name wurde später The Lord's Day Alliance of the United States. 1888. Die Allianz für den Tag des Herrn in den USA wurde ins Leben gerufen, um Christen daran zu bestärken, den Sabbat, den Tag des Herrn, als einen Tag geistlicher und persönlicher Erbauung wieder zu entdecken, damit sie ausgerüstet sind, ihren Mitbürgern das Evangelium nahezubringen. Es war in 1888 Und wir stehen kurz davor. Jetzt kommt noch ein Vortrag darüber. Bin ganz begeistert. Je schneller, je besser. Biblische Wahrheiten bekannt zu machen, so alles war da. Das Gesetz sollte kommen, die Kirchen waren bereit. 1888, die okkulte Gesellschaften lehren, ein neues Zeitalter habe begonnen. Hier haben wir es. Wir sehen es als Tatsache an, dass im Gefolge des Schauspiels am Himmel das neue Zeitalter, das eigentlich 1888 begann, seinen Höhepunkt erreichen wird. Hier, direkt von The Coming Masters, die okkulten Werke. 1888. Unsere Theologie ist nicht ein Gehirngespinst. Es beruht sich auf Prophetie und erfüllte Prophetie. Im Jahre 1888 war die Welt bereit für die letzten Ereignisse. Es war eine riesen religiöse Erweckung. Menschen wie Moody haben gepredigt. Es gab eine Explosion der Okkulten. Die Sonntagsdebatte tobte. Adventisten wurden wegen Übertretung des Sonntags verfolgt. Einige wurden in Sträflingskolonnen gesteckt, während unter den Gläubigen gleichzeitig Heilungen und andere wieder Wunder stattfanden. Alles war da. Und sie wollten nicht eingehen. Die Erweckungen waren nur kurzlebig. Die protestantische Welt hat seither einen starken Rückgang erlebt und eine Rückwärtsentwicklung Richtung Ägypten und Rom durchgemacht. 1888 und kurz danach, Faith Meets at Parliament of World Religions. Die Riesen waren noch kleine Riesen. Heute haben wir riesige Riesen. Ah, gib Schwert her, wo sind die Großen? Da auf dem Berg, sagt Caleb. Gib mir nicht die Kleinen, ich such die Großen da oben. Paul Nitter ist der Professor für Theologie, Weltreligionen, Union Theological College. Im Jahre 1893 wurde in Chicago das Parlament für die Weltreligionen eingebracht. Hier ist die Organisation Reuters und die Weltreligionen. Aber die Dinge entwickelten sich nicht wie geplant und so weiter. Naja, alles kam am Platz. Erstes Weltparlament der Religionen 1893. Die Riesen werden größer. Wir brauchen mehr Glauben als in 1888. Diese Vereinigung sollte einen freiwilligen Zusammenschluss verschiedener Kirchen in offizieller Funktion sein. Alle sollten sie zusammenkommen. Diese Abschiedsbotschaft und so weiter, die da verkündigt haben. Mehr als 100 Jahre später hat sich die Situation deutlich geändert. Das Parlament der Weltreligionen tagt gerade erneut hier in Melbourne mit mehr als 6000 Delegierten. Diese Organisationen sind jetzt Riesen. Die Evolutionslehre ist jetzt Gesetz in jeder Schule der Welt. Parlament der Weltreligionen kommt zusammen bei der UNO und die großen Freimaurer da schreien für eine Weltreligion. Faszinierend. Ich habe interessante Videos darüber. Naja, und alles, was dazugehört, die Rabbis und die Ostreligionen und die Divas und das Tanzen und das was auch immer, kommt alles rein. Um sich für dieses Parlament vorzubereiten, mussten alle Seminaristen an ihren eigenen Schulen einen Kurs absolvieren. Naja, es wird ein Weltzwang werden. Wir brauchen nicht alles hierüber lesen, aber die großen Universitäten der Welt sind damit verbunden. Also mit der Verwerfung der Lehre über die Rechtfertigung durch den Glauben erlebte der Adventismus gleichzeitig den größten Abfall während seiner kurzen Geschichte. Das moderne Israel verwarf das Zeugnis des Geistes der Weissagung genauso bereitwillig, wie das alte Israel es in Kadesh Barnea tat. Großer Kampf. Es war nicht Gottes Wille, dass Israel 40 Jahre in der Wüste umherwandern sollte. Er wollte sein Volk direkt in das Land Kanaan führen und es dort als heiliges und glückliches Volk ansiedeln. Aber wir sehen, dass sie nicht dahin kommen konnten wegen des Unglaubens. Aufgrund ihrer ständigen Abfalls und Rückfalls in alte Muster kamen sie in die Wüste um. Eine andere Generation wurde erweckt, um das gelobte Land einzuweisen. Gleicherweise war es nicht Gottes Wille, dass Christi Wiederkunft so lange herausgezögert wurde und sein Volk so viele Jahre in dieser sünden- und sorgenbelasteten Welt verweilen sollte. Aber Unglaube trennte die Menschen vor Gott, als sie weigerten, das Werk zu vollenden, das Gott ihnen aufgetragen hatte. Typus, Antitypus. Also der antitypische Aufschub, die Zeit der Verzögerung wurde im Gleichnis von den 10 Jungfrauen schon vorhergesagt. Es kommt eine Verzögerung. Als Ellen White darauf drängte, dass Battlekrieg verlegt und kleinere Institutionen errichtet werden sollten, war die Leitung verblüfft. Wir wollen größer werden. Wir wollen Megakirchen haben. Weil sie erwarteten, schon bald in Kanaan einzuziehen. Ellen White schrieb: Wir können sterbliche Menschen die Bürde der Verantwortung für diese Zeit tragen. Gottes Volk hat viel versäumt und liegt weit zurück. Menschen unter göttlicher Führung können vielleicht einen Teil des Verpassten wieder gut machen. Ja, wir haben es nicht akzeptiert, weil wir aufsässig und ungehorsam waren. Also haben wir eine Verzögerung, aber nicht eine Aufhebung. Das Volk Israel musste zurück, Mose, alle mussten zurück in die Wüste, Adventisten mussten zurück in die Wüste. Eine Verzögerung. Der Herr der Herrscher hat geschworen, jetzt müsst ihr gut aufpassen, und gesagt, für wahr, es soll geschehen, wie ich es mir vorgenommen habe, und es soll zustande kommen, wie ich es beschlossen habe. Denn der Herr der Herrscharen hat es beschlossen, weil er es, wer will es vereiteln? Seine Hand ist ausgestreckt, wer will sie abwenden? Christus kommt in seiner eigenen Herrlichkeit und in der Herrlichkeit des Vaters. Der heiligen Engel werden ihn auf seinem Weg begleiten, während die ganze Welt in Dunkelheit versunken ist, wird doch Licht sein in jeder Wohnung der Heiligen. Nicht alles ist verloren, das Licht ist noch da, aber wir stehen unter dem göttlichen Urteil. Und die Wunder, von denen wir lesen, da in 1888, und die Heilungen, die Dinge, die passiert sind, passieren heute nicht in unserer Gemeinde. Wir stehen unter göttlichem Urteil. Und ich denke, bald wird der Aufruf kommen. Wir werden den ersten Lichtschimmer seines zweiten Kommens wahrnehmen. Und dann sagte sie, einige werden sogar da sein von dem. Aber sie konnten nicht, denn durch Ungehorsam, so wird sich Gottes Absicht mit Israel buchstäblich erfüllen. Was Gott sich vornimmt, vermag kein Mensch zu verhindern. Der Plan ist immer noch der gleiche. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihnen haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Und dann, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Also jeder von uns muss hier durch. Wer sagt, dass er im Licht ist und doch seinen Bruder hasst, der ist noch immer in der Finsternis. Kommt ein ganzer Vortrag darüber. Das ist schlimm. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und nicht Anstößiges ist ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis. Wir haben unheimliche Probleme in unserer Gemeinschaft, dass die Gruppen so zerteilt sind, dass sie sich sozusagen hassen. Wir müssen das überwinden. Christus ist gekommen, um für wen zu sterben? Für die Sünder, nicht für die Heiligen. Er ist gekommen, um für die Sünder zu sterben. Und für die Schlimmsten in unserer Gemeinde müssten wir die gleiche Einstellung haben. Und das ist schwer. Das ist schwer. Wie soll ich die lieben, die mich hassen? Wie soll ich damit umgehen? Ich brauche ein total neues Herz. Ich kann das gar nicht. Ich muss zu Gott sagen, Herr, hilf mir. Hilf mir mit diesen Gefühlen und ja, das eigene Ich, das das zerknittert ist und meint, es ist verletzt und was weiß ich auch immer, überwindet das. Gott bringt einen da in die Mühle und die beste Mühle ist diese Gemeinde. Das ist die beste Mühle. Hier müssen wir lernen, was es heißt, Gottes Liebe. Was hat Mose gesagt, als der Herr sagte, steh zur Seite, ich vernichte dieses abtrünnige Volk und mache aus dir ein neues Volk. Was hat Mose gesagt? Streich mich von dem Buch des Lebens und lass sie leben. Das ist die Gesinnung, die wir haben müssen. Und wir müssen nicht für unsere abtrünnigen, so wie wir sie sehen, unsere abtrünnigen Brüder, noch schlimmer sein als vorher. Bete für sie. Könnte es eine scharfsinnigere und klärere Beschreibung als von Johannes geben? Diese Dinge sind für uns geschrieben worden. Sie sind auf die Gemeinden der siebenten Tags Adventisten anzuwenden, sagt der Geist der Weissagung. Warum erlaubt Gott das? Ich höre das immer wieder. Wieso erlaubt Gott diese Abtrünnigkeit? Um uns zu läutern, um uns was zu lernen. Einige mögen sagen, ich hasse meinen Bruder nicht, so schlecht bin ich auch wieder nicht. Wie wenig kennen sie ihr eigenes Herz. Wenn seine Sichtweise von ihrer eigenen in irgendeiner Weise abweicht, glauben sie, dass sie mit ihnen, ihren Gefühlen gegen ihren Bruder nur ihren Eifer für Gott beweisen. Ich habe schon in so vielen Versammlungen gesessen, wo die zwei Pole so weit auseinander sind. Und der Hass ist unglaublich. Da tauchen Empfindungen auf, die mit Liebe nichts gemein haben. Man strebt nicht nach Eintracht mit seinem Nächsten. Wir haben hier oft das Gegenteilproblem, dass wenn einer glaubt, dass er auf Linie gehen muss, dass er dann ausgeschlossen wird. Und ich habe viele getroffen in unserer eigenen Gemeinschaft, die aus der Gemeinde rausgeschmissen werden, links und rechts, weil sie anders denken als die anderen. Das ist nicht Liebe. Das ist nicht Liebe den Nächsten. Die Sünde, die in Minneapolis begangen wurde, bleibt in den Büchern des Himmels aufgezeichnet. Wer dem Licht widerstand, dessen Name wurde vermerkt und bleibt dort festgehalten. Der Herr wird so wirken, dass die Unzufriedenen letztendlich von den wahren und treuen Gläubigen getrennt werden. Menschen wie Cornelius, Gott fürchten und ehren, werden ihre Plätze einnehmen. Also sie werden gehen. Sie werden gehen. Bei Kadesh Barnea verwarf Israel die göttliche Leitung durch den Geist der Weissagung. Aber der Herr sprach zu mir, sage ihnen, ihr sollt nicht hinaufziehen und nicht kämpfen, denn ich bin nicht in eurer Mitte, damit ihr nicht von euren Feinden geschlagen werdet. Und da ist die Geschichte. Sie sagen nein, sie gehen alleine. Da rückten die Amoriter aus, die auf jedem Bergland wohnten, euch entgegen und sie jagten euch, wie es die Bienen tun. Und zersprengten euch in Seir bis nach Horma. Da kehrt ihr wieder um und weintet vorm Herrn. Ja, wir wollen es unseren Weg haben. So bleibt ihr in Kadesh eine lange Zeit, so lange wie ihr dort bleiben musstet. So hat der Herr durch seinen Propheten, einen Propheten Israel aus Ägypten herausgeführt und es durch einen Propheten hüten lassen. Hosea 12. Wenn wir nicht gehorsam sind, wenn wir nicht achten auf, was die Propheten sagen, haben wir das gleiche Problem heute. So verstockt eure Herzen nicht wie in der Auflehnung am Tag der Versuchungen in der Wüste, Hebräer 8, 3 Vers 8. Das ist der Mose, der zu den Söhnen Israel gesagt hat, einen Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken. Aus euren Brüdern, auf ihn sollt ihr hören, ein Hinweis auf Christus. Haben sie auf Christus gehorcht, als er kam, ja oder nein? Nein, sie haben ihn gekreuzigt. Das ist der, welcher in der Gemeinde und der Wüste war, zwischen dem Engel, der auf dem Berg Sinai zu ihnen redete und unserem Vater das lebendige Wort empfing, um sie uns zu geben. dem unser Väter nicht gehorsam sein wollten, sondern sie stießen ihn von sich und wandten sich mit ihrem Herzen nach Ägypten. Wir tun das Gleiche. Und der Antitypus, die Zeugnisse seines Geistes, lenken eure Aufmerksamkeit auf die Heilige Schrift, weisen auf eure Charaktermängel hin, tadeln eure Sünden, deshalb beachtet ihr sie nicht. Um eurem fleischlichen, Bequemlichkeit liebenden Kurs zu rechtfertigen, beginnt ihr zu zweifeln, ob die Zeugnisse wirklich von Gott sind. Überall in der Welt, vielleicht besonders stark in Deutschland. Wenn ihr in euren Lehren Folge leisten würdet, wenn ihr ihren Lehren Folge leisten würdet, würdet ihr von ihrem göttlichen Ursprung überzeugt werden. Denkt dran. Leute sagen immer zu mir, Ellen White sagt, ich kriege immer so eine Liste von all diesen Dingen. Ja, sie war dies und sie war das und sie hat hier abgeschrieben und da. Und keiner liest Ellen White direkt. Und es gibt so viele Werke, wo das alles so deutlich erklärt wird. Wenn wir wollen, können wir es glauben. Euer Unglaube vermindert nicht ihre Glaubwürdigkeit. Sind sie von Gott, werden sie bestehen. Und sie werden bestehen. Schau mal, was wir hier alles lesen und wie das alles in Erfüllung geht in unserer Gemeinde. Die Gemeinde hat sich von der Nachfolge Christi, ihres Leiters, abgewandt und geht stetig nach Ägypten zurück. Nur wenige sind alarmiert oder erstaunt über ihren Mangel an geistlicher Kraft. Zweifel und selbst Unglauben an die Zeugnisse des Geistes Gottes durchsäuern überall unsere Gemeinden. Ich sitze ja manchmal sogar in den hohen Gremien. Das ist interessant. Ich will nicht urteilen, aber man kann oft sehen, was sie denken und wie sie denken, wenn man nur auf den Teller schaut. Du hast gewusst. Schau mal, was geht auf den Teller und schau mal, was dann nachher rauskommt. Zeugnisse müssen abgelehnt werden. Das ist 19. Jahrhundert Zeug, das wir nicht mehr brauchen. Und dann kommen die abtrünnigen Lehren. Ja, und so möchte Satan es haben. Es war Gottes Plan, dass die Warnungsbotschaften und Weissagungen, die der Geist dem Volk übermittelt hat, überall verbreitet werden sollen. Durch den Einfluss, der in Minneapolis aus dem Widerstand gegen Licht und Wahrheit erwuchs, ist das Licht, das Gott seinem Volk durch die Zeugnisse gegeben hat, weitgehend wirkungslos gemacht worden. Wow! Welche Macht hat der Herr Israels wohl noch in Reserve, um die zu erreichen, die alle Warnungen und Ermahnungen hinter sich geworfen haben? Leute kommen immer zu mir und sagen, wann wird Gott endlich wieder einen Propheten erwecken in unserer Gemeinschaft? Wieso soll er einen erwecken, wenn sie einen haben, den sie nicht haben wollen? Macht doch überhaupt keinen Sinn. Es kommt nicht noch einer. Der Antitypus von Moses, alles ist erfüllt, es kommt nicht noch einer. Moses hat auch geschlafen, vor dem er einging. Wo keine Offenbarung ist, wird das Volk wild und wüst, aber wohl dem, der auf die Weisung achtet. Ich wurde angewiesen, unseren Gemeinden zu sagen, studiert die Zeugnisse. Ja, ich will das nicht lesen, ich habe dies und das gehört und diese. Liest es, wie sie es schreibt. Nicht lesen, was andere schreiben über den Geist der Weissagung. Selbst wenn es noch so gut ist. Denn es wird meist im Rahmen ihrer Gedanken zitiert. Wir haben einige ultrakonservative Institute, da geht es nur mit dem Geist der Weissagung um. Und einige haben mir dann dieses gebracht und gesagt, so muss man leben. Und ich habe das gelesen. Und jedes einzelne Zitat ist E.G. White. Und dann habe ich das Buch zurückgegeben. Und gesagt, das ist nicht der Weg des Lebens, das ist die lebendige Hölle. Da waren sie schockiert. Denn ich glaube dem Geist der Weissagung. Aber was haben sie gemacht? Nur das, was ihnen passt, haben sie herausgeholt. Und alles, was Balance geben würde, war weggelassen. Man kann das Gleiche mit der Bibel machen. Sei vollkommen, wie dein Gott im Himmel vollkommen ist. Ich kann alle das rausholen und euch schlagen wie ein Hammer. Aber der, der sagt, der ist ohne Sünde, ist ein Lügner und die Wahrheit ist nicht in ihm. Ist das nicht ein Gegenpol, ja oder nein? Also ich kann das Gleiche mit der Bibel machen. Und somit mache ich das nicht. Ich nehme den Geist der Weissagung und ich lese ihn selber. Und wenn er mich schlägt, schlägt er mich. Gut, ich habe es nötig, ich habe Prügel nötig. Aber ich lese nicht, was andere schreiben über den Geist der Weissagung. Ich mache es nicht. Wenn Gottes Volk diese Botschaften nicht studiert, die ihm immer wieder gesandt wurden, macht es sich schuldig, das Licht ausgeschlagen zu haben. Zeile um Zeile, Gebot um Gebot, hier ein wenig, dort ein wenig, so sendet Gott seinem Volk seine Botschaften. Lies es so, wie es da steht. Ellen White haben sie abtransportiert nach Australien. Wir brauchen dich nicht hier, weg mit dir. Ach, und ganz Australien ist fast bekehrt. Ist das nicht wunderbar? Man kann nichts gegen die Wahrheit tun, man kann nur etwas für die Wahrheit tun. Und wenn wir diesen Weg betrachten, wiederum, die Adventgemeinde erfüllt jedes Detail des Antitypus. Das ist die wahre Gemeinde. Das ist die Gemeinde, wo ich Mitglied sein will. Ich will in dieser Bewegung bleiben. Denn dieser Aufruf zurück nach Kadesh Barnea, der kommt wieder, war schon da, wie wir sehen werden. Wir stehen kurz vorm Ende. Und die Typologie sagt uns, wo wir stehen im Strom der Zeit. Und die Typologie ist eine Zurechtweisung für uns. Also zurück zum Geist der Weissagung, in seiner Vollkommenheit, so wie er sich liest. Zurück zur Gerechtigkeit Christi, dass ich nicht durch mein Verständnis der Wahrheit gerettet werde, sondern durch Gnade, durch Jesus Christus. Demut, Liebe jedem Bruder und jeder Schwester gegenüber. Und nicht nur denen, die lieb zu uns sind, sondern vor allem denen, die nicht liebenswürdig sind. Wenn wir die lieben können, dann haben wir etwas gelernt bei Christus. Und möge Gott uns helfen, das zu erreichen. Kommen wir enden mit einem Gebet. Lieber Heiland, du hast uns eine schwere Wüstenaufgabe gegeben. Wie oft wollen wir nicht einfach nur zuschlagen und uns rächen für angebliche Ungerechtigkeiten uns gegenüber. Und wenn wir dich betrachten, welch eine Ungerechtigkeit dir gegenüber getan wurde, wie sie dich geschlagen haben, wie sie dich gekreuzigt haben und wie doch nur Liebe aus deinen Augen strahlte. Schenk uns doch diese Gesinnung auch. Und wenn wir liebenswürdig werden gegenüber denjenigen, die nicht liebenswürdig sind, vielleicht kann man sie gewinnen. Hilf uns in den Gemeinden Christi, deinen Geist zu widerspiegeln, deine Gerechtigkeit in Anspruch zu nehmen und mit dieser Kraft nach Kanon uns zu bewegen. Hilf deinen Gemeinden, sie sind in einem Zustand. Aber du hast uns den Typus gegeben, damit wir den Antitypus besser verstehen. Danke dafür, in Jesu Namen. Amen.